Die letzte Flasche. Der Genuss-Podcast.
Von und mit Clemens Hoffmann. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder reinhört. Mein heutiger Gast wurde in Langenfeld im Rheinland geboren, einer Stadt ziemlich genau zwischen Köln und Düsseldorf gelegen. Langenfeld ist übrigens auch die Stadt, in der mein Gast aus Folge 8, der Portwein-Guru Axel Probst, lebt. Grüße gehen raus. Eine Langenfelderin also von Geburt, eine Journalistenkollegin. Sie hat in Leipzig Germanistik, Journalistik, Philosophie und Theaterwissenschaft studiert und danach noch ein Volontariat bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung drangehängt. Und von 2012 bis 2021 war sie Redakteurin in der politischen Redaktion der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Und dann wechselte sie für die gleiche FAS in deren Berliner Büro. Und seit März 2023 ist sie Korrespondentin in der Parlamentsredaktion der FAZ, also der Tages-, nicht der Sonntagszeitung in Berlin. Und als Parlamentsberichterstatterin dürfte sie in den letzten Tagen so ziemlich einige Überstunden gemacht haben, denn der Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung bedarf natürlich der Analyse und der Auslegung. Trotzdem sitzt sie mir jetzt ganz entspannt gegenüber, die wunderbare Friederike Haupt. Wie schön, dass du es einrichten konntest, liebe Friederike. Herzlich willkommen.
Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
Stimmte das mit den Überstunden wegen Koalitionsvertrag?
Das stimmt. Allerdings machen wir ja auch sonst nicht wenig Überstunden und verglichen mit der Zeit im Spätherbst und im Wahlkampf war das jetzt für mich ein bisschen weniger überstundig, denn ich bin nicht für eine der Regierungsparteien zuständig, sondern für die AfD. Deswegen habe ich da zwar mitgemacht, aber nicht so intensiv wie die zuständigen Kollegen.
Das wollte ich nämlich jetzt nochmal kurz klären. So eine Parlamentsredaktion, die lebt ja von der Arbeitsteilung. Damit nicht jeder alles machen muss, hat ja jede politische Korrespondentin, jeder Korrespondent sein Berichtsgebiet. Ich hatte mir gemerkt, FDP und AfD, ja nun, die FDP ist jetzt weg erstmal, oder hast du die immer noch?
Ja genau, eine gute Frage. Also die FDP ist zwar kaum mehr sichtbar, aber sie ist noch nicht weg, deswegen, sie ist auch nicht mehr im Parlament, deswegen bin ich sozusagen streng genommen nicht mehr für ihre Parlamentsarbeit zuständig, aber sie existiert noch, sie hat im Mai einen Parteitag, da gehe ich hin und wenn FDP-Politiker was Interessantes zu sagen haben, dann spreche ich mit ihnen und pflege auch weiter meine Kontakte, aber es tritt jetzt natürlich total in den Hintergrund angesichts der neuen Kräfteverteilung und die AfD ist mein Hauptarbeitsgebiet. Ich bin aber auch noch zuständig für das Bundesland Brandenburg, was daran liegt, dass das eben traditionell von Berlin aus gemacht wird bei der FAZ. Die anderen Bundesländer haben Korrespondenten dort und deswegen bin ich auch mit brandenburgischer Politgastronomie, sage ich mal, etwas vertrauter.
Ja, herrlich. Ich habe dich nämlich eingeladen, weil du ja auch regelmäßig über die kleinen Anlässe sprichst, bei denen im politischen Berlin und auch in Brandenburg gegessen und getrunken wird. Deine wöchentliche Kolumne in der FAS heißt So ist Politik, ist wie Essen. Bevor wir darüber reden, würde ich gerne wissen, wie ist Friederike ist mit 2 S?
Also ich habe das große Glück, dass mein Mann sehr, sehr gerne und sehr, sehr gut kocht. Deswegen esse ich sehr gerne das, was er meist abends serviert. Und ansonsten esse ich auch sehr gerne auswärts in Lokalen. Aber für mich geht es eigentlich um das Erlebnis, die Lust am Essen, das Abenteuer. Ich war gerade im französischen Restaurant Le Grand Buffet. Das ist kein Sternrestaurant, aber eins der geilsten Restaurants auf der Welt.
Ich habe Fotos davon gesehen. Es sah aus wirklich wie ein Riesenbuffet, aber mit allen französischen Klassikern, oder wie?
Genau, es ist quasi die Weltausstellung der französischen Haute Cuisine. Wahnsinnig toll, Hummer, Auster, aber auch Foie Gras, Froschschenkel, Hechtknödel, Schnecken, 60, 80 Nachtische, 120 Käsesorten. Also eine Wahnsinnsvöllerei und sowas reizt mich mehr, als jetzt irgendwie in Sternerestaurants zu gehen. Ansonsten auch gerne mal einfach eine Bratwurst oder Burger.
Und wo war das in Frankreich?
Das ist in Narbonne tatsächlich, also bei Toulouse, ganz im Westen.
Und ist das die einzige Filiale davon, von diesem Buffet-Dings? Ja. Und hast du irgendwas erfahren, warum es das da gibt? Ich meine, das könnte man genauso gut ja in Lyon vermuten oder in Paris oder so.
Also das bezieht sich ja auf den Escoiffé, den französischen Koch, und hat, glaube ich, es ist noch nicht so alt, also irgendwie 30, 40 Jahre, es hat irgendwas damit zu tun, dass die dort in der Nähe ihn irgendwie aufleben lassen wollten. Aber ganz genau kann ich es dir jetzt gar nicht sagen.
Also du kochst eher nicht? Oder kannst du irgendwas kochen?
Ich kann 3, 4 Sachen kochen, ja, die auch ganz gut, aber ich backe sonst ganz gern und auch gut. Aber das Kochen über süße Sachen, ja.
Trinkst du?
Ja.
Ja, schon.
Schon immer mal, aber jetzt auch nicht jeden Tag.
Ehe wir das weiter vertiefen, kommt jetzt schon der Moment, an dem wir etwas ins Glas bekommen müssen. Bei die letzte Flasche bringen die Gäste ja die Getränke mit. Eine letzte Flasche, eine besondere, eine Flasche mit einer besonderen Geschichte. Ich bin natürlich gespannt, was du ausgesucht hast und welche Geschichte dahinter steckt.
Ja, also ich habe hier ein sogenanntes Fläschle vor uns stehen. Oh. Eine kleine Weinflasche, nur 0,5 Liter statt der üblichen 0,75. Da bin ich auch auf dein Urteil gespannt, denn du kennst dich, glaube ich, besser aus mit Wein als ich.
Es ist auf jeden Fall schon mal Schraubi.
Es ist Schraubi, ihr habt es gehört.
Herrlich, könnte aus dem Ländle kommen, aus Baden-Württemberg.
Richtig, es ist ein Badenser.
Oh, ein Badischer.
Wein, glaube ich, ja doch. Ja. Markgräflerland, Qualitätswein.
Ja, das ist ja fast schon
Gut
da.
Edel.
Dann ist ja weiß.
Richtig.
Toll.
Und die Geschichte ist, du hast ja gesagt, ein Wein, der schon ewig bei dir rumsteht,
ja,
ein Wein,
gerne mal.
Der vielleicht sogar verstaubt. Mhm. Solche Weine habe ich ehrlich gesagt gar nicht. Also wir haben vielleicht 8 Flaschen Wein im Keller und dieser Wein ist also erst seit kurzem in meinem Besitz. Allerdings habe ich ihn an einem für mich denkwürdigen Abend an mich gebracht in der Weinbar und dem Café Nö hier in Berlin-Mitte. Über das habe ich auch in meiner Reihe So ist Politik geschrieben, denn es ist ein, sag ich mal, Geheimtreff oder man könnte auch sagen Geheimtipp, eines der wenigen wirklich schönen und nicht toten Lokale in Mitte, das auch schon einige Politprominenz beherbergt hat. Unter anderem war auch der Bundeskanzler Olaf Scholz schon dort, allerdings zu einem Zeitpunkt, als er noch nicht Bundeskanzler war, mit seinem Sprecher und Minister Hubertus Heil war dort zum Trinken. Ja, und es ist ein uriges Ding. Viele Weine, ganz tolles Wirtshausessen. Das war so ein Ort, wo ich dachte, ich liebe meine Reihe, So ist Politik, weil man dort wirklich auch zu solchen Orten geführt wird. Und hinterher haben sich tatsächlich recht viele Politiker und Mitarbeiter von Politikern bei mir gemeldet und gesagt, sie kannten das Nö noch nicht. Ich kannte das nämlich vorher noch nicht. Bin durch einen Hinweis darauf aufmerksam geworden. Das gibt's doch nicht. Und es scheint also wirklich eine gute Adresse zu sein.
Ich kannte es auch noch nicht. Wo ist es denn überhaupt, das Nö?
Das ist in der Glinkerstraße, also eigentlich 10 Minuten zu Fuß.
Ja. Und da hast du diesen Wein an dich gebracht, hast du jetzt so neutral gesagt.
Ich habe ihn gekauft tatsächlich. Ja. Sie verkaufen noch einige Flaschen. Ich habe ihn aber auch vor Ort getrunken. Man kann auch dieses Fläschle dort bestellen. Ja, der Inhaber ist ein sehr netter Typ, der mir so ein bisschen was darüber erzählt hat. Ich habe es tatsächlich schon wieder vergessen, weil, wie du schon angedeutet hast, ich bin keine Weinkennerin. Deswegen lass uns probieren und du sagst mir dann, wie du ihn findest.
Dann erstmal herzlich willkommen nochmal bei die letzte Flasche.
Dankeschön. 2022er.
Mhm. Ja, schön, oder?
Also, genau. Ja. Ich würde auch sagen, lecker.
Lecker.
Schmeckt mir.
Ja, also der ist ein bisschen cremig. Ne? Der hat jetzt keine spitze Säure, die einen so direkt in die Glieder fährt und die Leute dann schon mal die Magentablette bereitlegen, ne? Sondern der hat so ein bisschen Schmelz und schon ein bisschen rund. Und ich würde jetzt nicht sagen mollig. Nö, ist er nicht. Also das, was ein gut edel ausmacht, würde ich sagen.
Mhm. Für mich so ein klassischer Wein, wie ich ihn mir wünschen würde, wenn ich einen Hauswein bestelle.
Ja,
also
ja, total.
Einfach, jetzt nicht irgendwie, wie du schon sagst, jetzt nicht irgendwie besonders auffällig oder super
kompliziert.
Komplex.
Ja.
So, aber man kann ihn gut trinken, mundet, glaube ich, vielen verschiedenen Arten von Leuten.
Und was man jetzt ja nicht sieht, ist, da das Etikett heißt tatsächlich auch Nö, ja? Oder ist eine...
Ist eine Edition quasi für die...
Eine Edition von welchem Weingut? Da steht ja doch, da hier unten steht es, vom Weingut Hermann Dörflinger in Müllheim, fast an der Schweizer Grenze gelegen.
Mhm.
Ja, sehr ordentlicher Wein, würde ich sagen.
Mhm.
11,5% ist auch irgendwie ein bisschen, also ist leicht.
Mhm.
16 Gramm Restzucker, ja, das merkt man auch. Der hat so eine gewisse charmante Süffigkeit, ne? Und zu so Gasthaus, Wirtshausessen stelle ich mir den super vor.
Ja, und kostet, glaube ich, knapp 20 Euro, 19,50 Euro in der Gaststätte.
Ja.
Also kann man gut machen. Und da gibt es tolle Sachen, die man dazu essen kann. Zum Beispiel eigentlich etwas, was ich sonst nirgendwo in Berlin kenne. In Rotwein eingelegte Backpflaumen, Stück 1 Euro. Kannst einfach so 3 Stück Backpflaumen bestellen.
Für 3 Euro.
Ja, oder 6 für 6 Euro.
Ja.
Und natürlich tolle Brotzeitplatten, Flammkuchen und sowas alles.
Erstaunlich, dass das so unbekannt ist.
Ja, und jetzt natürlich werden die Leute deinen Podcast hören nicht mehr.
Nee.
Aber jetzt, die wenigen Stunden bis dahin, können wir es noch aufsuchen.
Ja.
Und mal die Wahrscheinlichkeit, dass man einen Politiker, einen einflussreichen Politiker da sitzen sieht, ist nicht gering.
Hast du denn eine Erklärung bekommen, warum die Weingalerie Und das Café Nö heißt mit Ausrufezeichen?
Ja, das habe ich recherchiert und das hat der Wirt, der das so benannt hat, so erklärt, ein Jazzmusiker übrigens, also ein bisschen so ein anderer Typ auch als andere Restaurantinhaber in Mitte meist, hat gesagt, es wird in Berlin und auf der Welt und auch gerade in der Politik so oft Ja gesagt und ja, wir machen das und ja, das kommt dann und er würde dazu raten, auch mal Nö zu sagen und nicht immer nur Ja zu sagen. Und das passte dann, finde ich, ganz gut. Da fiel mir dann der Bundeskanzler ein, denn er ist ja in der Tat dafür bekannt, immer mal auch in vielleicht unpassenden Momenten Nö zu sagen, statt eine richtige Antwort zu geben. Insofern hatte ich auch erwartet, dass sein Sprecher auf meine Frage, ob der Kanzler schon mal dort gewesen sei, auch mit Nö antworten würde, hat aber mit Jawohl geantwortet.
Mal gucken. Also der Bundeskanzler, der, wenn diese Folge live geht, wahrscheinlich schon nicht mehr Bundeskanzler ist, denn das ist ja schon Anfang Mai und da würde dann schon Friedrich Merz wahrscheinlich Bundeskanzler sein. Ich würde gern ein bisschen noch verstehen über So ist Politik. Wann und warum hast du damit angefangen?
Also wann? Im Sommer 2024, also vor knapp einem Jahr. Mhm. Und es kam in einem mehrstufigen Prozess, will ich sagen, oder es ging nicht von einem Tag auf den anderen. Also ich hatte schon immer, seit ich hier in Berlin Korrespondentin bin, Lust darauf, mal in dieses Geschehen jenseits der Sitzungssäle und der Pressekonferenzen zu kommen und habe mich dann recht früh drum bemüht, auf so Sommerfeste, Frühjahrsempfänge, aber auch Hintergrundgespräche von allen möglichen Ministerien und Behörden setzen zu lassen und Parteien, kommt man als FAZ-Journalist so relativ leicht auf die Verteiler. Und das hatte aber auch einen inhaltlichen Ansatz. Also ich wollte mich da nicht durchfressen und saufen, sondern ich wollte eigentlich wissen, was passiert hier so. Ich wusste nicht so ganz genau zu erklären, was macht eigentlich ein Staatssekretär, und hatte mir dann so erhofft, ich lerne auf solchen Anlässen ein bisschen darüber, wie Politik so eigentlich funktioniert, jenseits von so Verlautbarungen. Und dann bin ich da immer ganz gern hingegangen und habe festgestellt, dass es doch wirklich die unterschiedlichsten Angebote gibt, um Leute zum Bleiben zu verlocken. Und die sind meistens kulinarisch und bartechnisch gewesen. Also es gibt Buffets, es gibt Snacks, es gibt Leute, die mit so Tabletts rumlaufen und so kleine Imbisse. Also Flying, das ganze Programm, Flying Buffet, es gibt Currywurst, Suppen, auch schicke Sachen, Cocktails und so. Dachte ich, das ist interessant, und habe immer mal Freundinnen, Freunden davon erzählt, meinem Mann natürlich. Und das Interesse war recht groß, meistens größer als an dem, was ich sonst so erzählt habe über die Abende. Und auf meinem kleinen Instagram-Kanal habe ich dann auch gelegentlich was gepostet, wenn ich so ein bisschen erzählt habe, was mache ich jetzt gerade so dienstlich. Liegt mir nicht so das immer nur trockene Berichten von das ist die News und das ist die Folge, sondern ich wollte auch so ein bisschen Kontext geben und so ein bisschen erzählen, wie Politik halt ist, tatsächlich auch abläuft und Menschen zusammenkommen, um über Politik zu sprechen. Und dann hatten mein Mann und ich zusammen auf dem FAZ-Magazin-Account so einen kleinen Takeover mal eine Woche und haben Rezepte meines Mannes, Fotoreportagen von uns beiden und so ein paar so politische Hintergrundschlemmereien dort gepostet. Und das kam dann auch so gut an, dass ich angeboten habe, diesen politischen Teil in einer regelmäßigen Reihe, die vielleicht anfangs gar nicht auf so lang geplant war, zu machen. Und das ist dann einfach weitergelaufen, weil ich glaube, ich das wahnsinnig gern mache. Und die Kollegen das auch gerne lesen und die Leser das auch, also Leser, von denen ich gehört habe, jedenfalls das gerne lesen. Und meine Follower sich das gerne anschauen. Und so, es gibt ein unendliches Feld von Genüssen, die am Rande von politischen Veranstaltungen aufgetischt werden. Und mich interessiert aber, deswegen bin ich auch keine Gastrokritikerin, ich kann auch nicht so fachkundig beurteilen, wie ist jetzt dieser Wein im Vergleich zu jenem, sondern mich interessiert eigentlich der, wie soll man sagen, sozio-gastronomische Zusammenhang. Kontext. Also was passiert, wenn Leute beim Politik machen und über Politik reden, essen, welche Rolle spielt das Essen, was gibt's wo, also es gibt krasse Unterschiede bei den Parteien allein schon, wer wie was auftischt. Das Alkoholtrinken spielt eine Riesenrolle, und da ich das alles auch selbst total gern mache, sehe ich mich auch nicht als so einen am Rande stehenden Beobachter dessen, sondern auch als Teilnehmerin.
Und das sind wirklich sehr schöne kleine ironische Texte, bebildert sehr lustig mit diesen selbst geknipsten Fotos von dir. Das hast du ja auch schon gesagt, zeigst es ja auch auf deinem eigenen Instagram-Kanal. Eine der letzten Kolumnen trug den Titel: Das Schlimmste an den Sondierungen ist das Essen. Das scheint eine sehr aufwendige Recherche gewesen zu sein, denn keiner wollte was sagen, ne?
Das stimmt, das stimmt. Das Zitat ist, glaube ich, von Carsten Linnemann, der hat sich halt so geäußert, aber verraten wollte er nicht, was es dann tatsächlich zu essen gab. Und ich habe so ein bisschen was rausgefunden im Vorfeld, also in den Vorsondierungen gab es halt so Brote, das schätzen die Politiker nicht so, weil es das einfach immer überall gibt, belegte Brötchenhälften, so ein Spießchen oben rein mit einer kleinen sauren Gurke. Und das ist natürlich auch extrem ungesund, wenn man das morgens, mittags, abends isst.
Ja, Politiker,
nichts anderes oder eben auch gar nichts. Das gibt es auch in der Politik sehr oft, dass die einfach den ganzen Tag nichts essen, weil keine Zeit ist. So richtig viel darüber habe ich nicht rausgefunden. Die Folge, die du meinst, die beschreibt vor allem, wie absurd es eigentlich ist, dass aus so einem Ding so ein Theater gemacht wird, also so ein Geheimnis gemacht wird. Aber es hat auch was zu tun mit dem journalistischen Hang, immer zu fragen, was gab es eigentlich zu essen? Also bei Koalitionsgesprächen, bei Koalitionsbruchgesprächen, das lieben Journalisten. Und ich glaube aber auch, weil an so einem kleinen Thema wie dem Essen eben festgemacht werden kann, dass da Menschen sitzen und nicht irgendwie nur Paragraphen und Schlagzeilen, sondern wenn es heißt, es gab Spargel oder wenn es heißt, es gab eben vegetarisch, weil so viele Grüne da waren und überzeugt werden mussten, dann sagt das immer so ein bisschen was über die Leute, ne? Und wenn du einfach immer nur aufschreibst, was wurde vereinbart, was wurde gesagt, dann vergisst man irgendwie auch, dass da echte Leute sitzen, die Hunger haben und die Sachen nicht mögen und die gerne auch mal ein Glas zu viel trinken.
Und wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, war ja aber auch der Punkt, glaube ich, von Linnemann, dass man eigentlich bei diesen Sondierungen, wo man eh schon viel sitzt, auch dauernd isst.
Ja, aber das finde ich ein bisschen prätentiös. Er muss ja nichts essen. Also das ist ja nicht, dass da jede zwei Stunden irgendwie drei Gänge aufgetragen werden, sondern da stehen halt dann Brötchen auf dem Tisch oder es gibt halt mal ein Mittagessen. Vielleicht hat er, wie ich auch, die Neigung, wenn was auf dem Tisch steht, das dann auch zu essen und dann isst man halt die ganze Zeit. Aber so sieht er wiederum eigentlich nicht aus. Also ich weiß nicht, vielleicht hatte er auch das Gefühl, es nervt ihn, dass die Journalisten die ganze Zeit danach fragen. Aber vielleicht hat er auch das Gefühl, man isst dann halt schon wieder so eine Laugenbrezel mit Butter, hat dann irgendwie so einen schweren Bauch und muss dann auch noch irgendwie weitreichende Entscheidungen treffen.
Eine der letzten oder eines der Themen war jetzt zum Schluss mit der FDP naheliegend auch, wie haben die eigentlich ihren Rausschmiss oder ihren Abschied von der Politik begossen? Hast du da was in Erfahrung bringen können?
Ja, das war eine ganz schöne Folge, fand ich, die mir jedenfalls selbst sehr großen Spaß gemacht hat. In den Tagen nach dem nach der Bundestagswahl und als klar wurde, dass die FDP eben raus ist, habe ich einerseits erfahren, dass an einem Montagabend die FDP-Fraktion, also Bundestagsfraktion, eine riesen quasi Abrissparty gemacht hat oder eine Schrank-Leermach-Party, wo sie aus allen ihren Zimmern die übrig gebliebenen Flaschen Wein und also meistens ist Wein, aber vielleicht auch Bier und mal eine Flasche Rum zusammengestellt hat und dann alle aus der Fraktion, die Mitarbeiter kamen und haben halt zusammen gefeiert und gab eine kleine Rede und bestimmt auch was zu essen, aber in erster Linie ging es darum, wir vernichten jetzt die Vorräte, wir brauchen sie ja auch nicht mehr, wir müssen die Büros leer machen.
Ja.
Und da habe ich zufällig ein Gespräch mit dem Sprecher der Fraktion, Moritz Quoro, den ich dann in seinem Büro traf, wo auch so ein riesen Karton, also leerer Pappkarton, wo Rumflaschen drin gewesen waren, drin steckte. Und der Moritz Quoro kennt sich übrigens auch super aus mit Wein. Dann haben wir so ein bisschen philosophiert, wie war es denn und wie war die Party. Die hatten am nächsten Tag alle riesen Augenringe. Also es war eine, denke mal, für die FDP auch traurige Zeit, aber im Traurigen und Melancholischen gibt es dann immer auch noch irgendeinen Grund, was zu trinken und was zu feiern.
Was hat, würdest du sagen, der Berliner Politikbetrieb mit Genuss zu tun? Also Essen und Trinken und Genießen sind ja nicht unbedingt die gleichen Dinge. Du hast ja auch schon von Schlemmerei gesprochen oder benutzt den schönen Begriff auch Gesellschaftsschlemmerei, also Genuss.
Ja, es besteht, glaube ich, das Dilemma, dass Genuss im klassischen Sinn, also hochqualitative Ware, die auch dann recht hochpreisig ist, in einem Ruf steht, elitär zu sein und die Politiker versuchen zu zeigen, dass sie eben nicht elitär sind. Und das führt dann zu so Skandalen, wie es sie alle paar Jahre gibt, dass so jemand wie Steinbrück sagt, eine Flasche Pinot Grigio für 5 € würde ich nicht trinken. Oder Sarah Wagenknecht vor langer Zeit mal beim Hummeressen fotografiert worden ist und das Schlagzeilen gebracht hat. Also versuchen, glaube ich, bodenständig rüberzukommen. Und gleichzeitig sind es natürlich Leute, die auch oft viel unterwegs sind, gut essen gehen, privat und auch nicht schlecht verdienen, also durchaus bereit sind, mal eine teurere Flasche Wein zu kaufen. Dann gibt es die verschiedensten Typen. Also Wolfgang Kubicki zum Beispiel hat kein Problem damit, sich in teure Restaurants zu setzen und da eine Flasche Wein zu bestellen. Aber viele andere, auch gerade Jüngere, wollen sich eben keine Blöße geben auf dem Gebiet. Insofern ist es nicht so, wie sich das vielleicht manche Leute vorstellen, dass es jeden Abend Sterneküche gibt und dass da die teuersten Weine kommen und man Hummer isst oder was weiß ich, auch nur ein Fünf-Gänge-Menü oder ein Drei-Gänge-Menü, sondern oft sind es wirklich halbe Brötchen und ist es ein billiger Wein oder ein Bier einfach, ja, dann ist es nicht der Genuss im klassischen Sinne. Aber viele Politiker sprechen eben auch über ein kaltes Bier, was sie trinken, ohne dass sie jemand dabei gerade zuquatscht, ist auch schon der größte Genuss, den man dann vielleicht innerhalb von einem Monat gehabt hat, weil man eben so gestresst ist und so viel unterwegs und dann freut man sich mehr auf so ein Bier und so eine Bratwurst, als darauf jetzt 3 Stunden neben irgendwem eingequetscht bei einem Dinner zu sitzen.
Lass uns das Essen in der Berliner Politblase mal etwas genauer betrachten. Ich würde mal Überschrift machen, Essen und Parteibuch. Also bei welcher Partei hast du bisher am besten gegessen und was?
Also in der Tat ist es so, dass die Parteien einerseits natürlich wirklich unterschiedlichen Wert darauf legen, was es so gibt. Also zum Beispiel ist die AfD eine Partei, die bei ihren Pressefrühstücken im Bundestag, aber auch bei Veranstaltungen großen Wert darauf legt, bodenständig aufzutischen. Und dort ist die Standardspeise bei Pressefrühstücken Mettbrötchen mit Zwiebeln. Das gibt es auch wirklich jede Woche dann oder jede Sitzungswoche. Ja. Und bei Parteitagen wird dann eben lokales Catering-Unternehmen beauftragt und dann gibt es Schmalzbrote zum Beispiel, hatte ich in Sachsen, und gab dann aber auch Spießchen und so, also auch nicht schlecht. Aber die FDP hat sich doch auch durchaus so inszeniert, wie sie sich, glaube ich, auch selbst sieht, also weltläufig, locker, aber auch anspruchsvoll. Und da gab es dann zum Pressefrühstück immer Rührei und frische Früchte und Croissants. Und die haben ihre Empfänge, Herbstempfang, Frühjahrsempfang, mit Vorliebe in so Rooftops-Bars hier in Berlin gefeiert. Also über den Dächern, weit oben, cool, hip. Und da gab es durchaus auch tolle Sachen. Von allen Essen, die ich bisher hatte, also das Beste war, glaube ich, wirklich in Schloss Bellevue beim Adventskonzert und nicht bei einer Partei. Also ist klar, beim Bundespräsidenten geht es dann schon gehoben zu.
Der hat ja auch seinen eigenen Koch, ne, der auch schon Gast war im Podcast. Schöne Grüße, Jan-Göran Barth.
So ist es. Ich bin auch ein privaten Fan von Mettbrötchen, muss ich sagen. Also das verachte ich auch
nicht.
Nee. Oh, also da kann man sich dann drüber streiten, mit oder ohne Butter drunter. Da scheiden sich die Geister.
Wie isst du es am liebsten?
Ich esse es tatsächlich ohne Butter, so wie auch Nutella ohne Butter. Mhm. Aber ich habe nach eingängiger Recherche festgestellt, dass die meisten es mit Butter essen und ohne Butter irgendwie uncool ist. Aber ich mag es trotzdem lieber ohne Butter. Ja, und ich finde auch zum Beispiel, die CSU tischt immer super aus, auf demnächst in der Landesvertretung Weinprobe mit fränkischen Winzern, also hat tolle Ideen und auch natürlich ein super kulinarisches Land Bayern.
Ja, und pflegt das auch, ne?
Pflegt das extrem, ja.
Ja, Weißwurst und wahrscheinlich auch sehr fleischlastig, ne?
Ja, absolut.
Ja, lass uns noch einen Moment bei der FDP bleiben. Dort gibt es ja eine gewisse Tradition auch derer, die ein bisschen über die Stränge schlagen. Ne? Also Detlef Kleinert früher noch in Bonner Zeiten, kann ich mich erinnern, der ungekrönte König in Ossis Bar, ja, im Keller der Parlamentarischen Gesellschaft, immer der Letzte so ungefähr, ist ja auch mal, kann man sich bei YouTube auch anschauen, Reden mit deutlich mehr als 0,0 Promille im Bundestag auch möglich, ja, da ein bisschen ausschweifend, lallend zu sprechen. Du hast Herrn Kubicki schon erwähnt, der sich auch nicht schämt, warum auch, mal ein bisschen über die Stränge zu schlagen. Ich glaube, er ist trotzdem schlau genug, dann nicht unbedingt in der Zeit zu posten oder so. Oder er hat eine Art Filter eingebaut, ne?
Er hat so einen Mitarbeiter, der da für ihn drüber schaut. Allerdings hat er auch schon, oder ist er schon über die Stränge geschlagen, zum Beispiel an einem Wahlabend, also Landtagswahlabend, glaube ich, als die FDP schwer verloren hat, war er, glaube ich, ganz gut angetrunken auf so einem Wahlparty-Abend, und da wurde er von Journalisten befragt und die haben die Sachen, die er gesagt hat, unautorisiert, also einfach so aufgeschrieben und gebracht. Das war natürlich, da hat er auch selbst am nächsten Tag gesagt, das war irgendwie ein bisschen drüber. Aber in der Tat finde ich, mal abgesehen von so einer Situation, auch gut, wenn Politiker nicht zu stark immer gucken müssen, werde ich jetzt dabei gesehen, fotografiert mich gerade einer am Nebentisch, postet er das dann und sagt, die saufen wieder nur statt zu arbeiten. Da habe ich schon eine Grundsympathie, auch über alle Parteigrenzen hinweg, dass das Menschen sind, die genau wie wir auch nach einem 14-Stunden-Tag ein bisschen runterkommen wollen. Und ob die jetzt eine Flasche Wein trinken oder einen Salat essen, das ist ja eigentlich deren Entscheidung.
Total. Ich wollte nur noch bei der FDP bleiben, weil es ja da auch eine legendäre
Die Busenbar.
Geheime Kneipe gab, ja. Sozusagen. Erzähl von der Busenbar. Ist natürlich nicht das, was jetzt irgendwelche älteren Herren erwarten, was es ist.
Ja, das stimmt. Die Busenbar ist oder war im Büro des jetzt ehemaligen Bundestagsabgeordneten Karl-Heinz Busen, FDP-Bundestagsabgeordneten. Kerniger Typ, guter Typ, eher konservativer, liberaler. Und der hat auch Lust am Feiern und am Trinken und Zigarre rauchen gehabt. Und er hatte dann eben in seinem Bundestagsbüro einige Alkoholvorräte und hat dann in Sitzungswochen, wenn es lange Tage gewesen sind, also ich glaube meistens donnerstags, manchmal auch an anderen Tagen, spontan quasi ein paar Leute eingeladen in sein Büro und hat dann ausgeschenkt und wurde gesungen, gelacht, Zigarre geraucht. Andere haben erzählt, man konnte eigentlich immer da vorbeigehen. Also wenn der Busen da war, dann ging die Bar quasi los.
Okay.
Und da war gute Stimmung und kamen auch Leute aus anderen Fraktionen. Also es war parteiübergreifend.
Und glaubt man gar nicht, dass es sowas geben kann.
Ja.
Ja? Also in so einem auch mit Ausweisen gesicherten Bundestagsverwaltungsgebäude, dass sich da so...
Ja, sowas so wünscht man sich ja eigentlich.
Ja, total.
Also, oder jetzt nicht das Saufen immer, aber so dieses Zusammenkommen, jetzt nicht alle irgendwie immer so super steif rumstehen oder nur auf Empfängen oder so, sondern auch wirklich im geschützten Raum. Ich habe auch Videos von diesen Abenden gesehen, ich war nie selbst dabei, aber die lachen dann halt, die singen, die fühlen sich auch sicher. Also es niemals würde so ein Video öffentlich werden oder gepostet werden, weil das einfach einer der ganz wenigen Orte, Situationen ist, wo die Politiker mal oder auch ihre Mitarbeiter, ne, die auch 16, 18 Stunden Tage haben, 6 Uhr aufwachen und gleich Instagram posten, dann abends noch irgendwelche News checken, Zitate zurückschicken. Wenn man dann mal so kurz durchatmet und eine Flasche aufmacht, dann will man wirklich sicher sein und dass keiner irgendwas fotografiert, wie man gerade verschwitzt irgendwie an einer Zigarre zieht. Und das finde ich, also das können die auch draußen dann nicht machen. Ne? Deswegen auch im Büro, wenn die in die ständige Vertretung gehen oder ins Einstein, dann sitzen natürlich gleich Leute, die das sehen und sagen, ach, das ist doch der. Ja.
Wenn wir nochmal auf den Stellenwert von Essen und Trinken jetzt auch in dieser Berliner Republik nochmal gucken. Du hast ja Ende Dezember eine große Geschichte geschrieben, wird schon Prost, Politiker und Bürger eint, dass sie gerne mal was trinken, aber anders als früher. Wie meinst du das?
Also sie trinken weniger, sowohl die Bürger als auch die Politiker. Also der Alkoholkonsum geht zurück, bei Wein glaube ich nicht so stark wie bei Bier. Oh,
aber auch,
ne? Und alkoholfreie Alternativen kommen ins Spiel. Auch viele Leute achten stärker auf ihre Gesundheit. Und bei den Politikern ist es eben nochmal verschärft dadurch, dass durch die sozialen Netzwerke vor allem der Beobachtungsdruck größer geworden ist. Und auch der Druck, in jeder Situation ansprechbar zu sein. Also wenn etwas passiert und der Bundeskanzler, sagen wir mal, ein Kurssturz oder eine krass kontroverse Äußerungen eines Oppositionspolitikers oder eines Koalitionspartners und der Bundeskanzler wird angefragt und sagt nichts oder ist nicht erreichbar oder wenn jetzt ein Terroranschlag zum Beispiel stattfindet, tritt nicht irgendwo auf und sagt was dazu, dann werden die Leute unruhig und sagen, wo ist er denn? Versteckt er sich? Ist er in Urlaub? Was macht er? Der Kanzler muss also und auch die Minister und auch die Mitarbeiter der Minister müssen in viel mehr Situationen sprechfähig sein und Zitate schicken, Äußerungen machen, Posts machen. Und da dürfen die halt nicht angeschickert sein, ne? Dann geht das sonst schief. Und deswegen ist dieser Strom, in dem auch wir Journalisten sind, News ohne Ende, es geht rund um die Uhr und es gibt eigentlich auch nie einen Andruck oder einen Sendeschluss, ist für die Politiker eben auch die Realität. Und die müssen dann eben aufpassen, wissen, wenn sie um 23 Uhr ins Bett fallen, dann poppt da vielleicht noch eine Nachricht auf ihrem Handy auf, Shitstorm auf X, was machen wir da jetzt? Und dann müssen die halt entscheidungsfähig sein.
Ja, ich meinte das auch ein bisschen in Bezug auf den Umgang vielleicht von Politikern auch mit uns Journalisten. Ich habe ja 1999 noch als Radiokorrespondent für Radio Bremen und den damaligen ORB ein gutes gutes halbes Jahr aus Bonn berichtet. Das waren so die Anfänge von Rot-Grün. Joschka Fischer joggte da so erschlankt durch die Bonner Rheinauen. Und Gerhard Schröder lud in Bonn Journalisten zum Kochen und natürlich zum Näherkommen nach Hause ein. Und ich weiß, dass mein Studioleiter damals da auch hingegangen ist und da nichts darüber berichtet hat, aber natürlich von diesem Abend erzählt hat. Macht sowas noch wer in Berlin? Also von den Politikern über Essen trinken, über solche Abende mit Journalisten so auf Tuchfühlung gehen? Ist das überhaupt noch machbar, denkbar?
Also ich bin persönlich noch nie bei einem Politiker eingeladen gewesen. Ich wüsste auch nicht, dass es bei meinen Kollegen hier so wäre. Ich bin jetzt aber selbst auch noch nicht so lange dabei, ne? Also wenn ich jetzt seit 20 Jahren hier wäre und irgendein Politiker ist auch schon seit 20 Jahren dabei und arbeitet seit 20 Jahren mit mir zusammen, weiß ich nicht, ob der dann mal so einen Versuch machen würde. Ich würde, glaube ich, nicht hingehen, also zu einem Politiker nach Hause zum Kochen, das käme mir grenzüberschreitend vor. Aber man hört schon immer mal wieder sowas wie jetzt kürzlich, als ich glaube Scholz sich über Kialo äußerte am Rande irgend so einer Party, weiß nicht mehr.
Genau, das war auf einer Party von irgendeinem Medienmanager, glaube ich.
Ja, genau. Da, wenn da der Bundeskanzler ist und der Journalist Georg Meck vom Focus, der das mitgehört hat, dann zeigt das ja, da gibt es so Veranstaltungen, auf denen man so halb privat irgendwie zusammen ist. Gibt auch diese klassischen Hintergrundrunden. Ich bin auch Teil eines Hintergrundkreises. Die treffen sich allerdings nicht bei Leuten zu Hause, sondern in unserem Fall in Landesvertretungen. Da gibt es dann auch manchmal was zu essen. Ne? Dann tischt, also übrigens sehr gut, die Landesvertretung Baden-Württemberg, kann ich jedem empfehlen, tischt wahnsinnig gut auf. Maultaschen, Spätzle, auch Weine dazu, Bier, Tannenzäpfle. Und dann nimmt der Politiker sich in der Regel auch was und dann isst man zusammen.
Ja. Aber auf neutralem Boden.
Auf neutralem Boden, genau. Ja, also nicht beim Journalisten zu Hause und nicht beim Politiker zu Hause. Also das habe ich beides noch nicht erlebt.
Ja. Kann Essen und Trinken noch Konsens in der Politik herstellen?
Also sagen wir mal so, es gibt, glaube ich, bestimmte Sachen, auf die sich alle einigen können. Im Wahlkampf zum Beispiel hat man das festgestellt, anhand einer rasant gestiegenen Zahl von Postings, wo Politiker sich bei McDonald's gezeigt haben.
Stimmt.
Na, also da waren wirklich von AfD...
Nicht nur der Söder.
Nein, der Söder sowieso, ne, den zähle ich schon gar nicht mehr mit. Aber FDP, Grüne, Minister Dorobert, stellvertretende CSU-Chefin, alle fuhren irgendwie auch ostentativ, also wirklich bedacht darauf, das zu zeigen zu McDonald's. Und es gab auch so ein paar, die ich dann angefragt habe. Ich habe so eine kleine nicht repräsentative Umfrage gemacht. Wie halten Sie es mit McDonald's? Und da gab es auch welche wie zum Beispiel Wolfgang Schmidt, damals noch Kanzleramtschef, der sagte, ich gehe eigentlich nicht zu McDonald's. Der war auch im Hamburg-Wahlkampf, also hat der so Sachen aufgezählt, die er in Hamburg isst. Also es ist nicht jeder Einzelne, der da hinging. Aber das war was, worauf sich alle einigen konnten. Ob das jetzt versöhnt oder irgendwie eint, das glaube ich jetzt nicht.
Das war ja, glaube ich, eher ein Move Richtung Wähler, oder?
Genau,
wie würdest du das
genau
interpretieren?
Genauso wie auch früher die Bratwurst. Ne? Ja. Es gab so eine Zeit, wo Politiker eigentlich alle immer in Bratwürste bissen, um zu zeigen, wie volksnah sie sind und dass sie sich auch mit so einem Imbiss gern zufrieden geben. Aber ich glaube schon, dass es...
Ja, auch Gerhard Schröder wieder, ne? Um den nicht dauernd zu zitieren, aber auch da, ne? Also Schröder hat es ja, wie hieß es bei Schröder immer, der...
Der Kraftriegel des Arbeiters.
Der Kraftriegel des Arbeiters, die Currywurst, ja. Oder auch beim Autogramme schreiben, ja, hol mir mal eine Flasche Bier, sonst streike ich hier, ja. Da wurde ja sogar ein Song draus gemacht, ne? Also der hat ja auch in der Öffentlichkeit so das ja auch total so gelebt. Mhm. Und obwohl er Brioni-Anzüge getragen hat und eigentlich und teure Zigarren geraucht hat und teure Weine auch getrunken hat, ist ja das, was irgendwie bei den Leuten Verbindung hergestellt hat.
Ja, ja, das ist wie bei Kubicki eigentlich auch. Der ist ja auch sehr beliebt bei einem Teil der FDP-Anhängerschaft und auch bei einem Teil von Leuten, die nicht mehr die FDP wählen, aber immer noch irgendwie so jemanden wie den Kubicki gut finden und irgendwie authentisch. Ja, man ist ja auch nicht authentisch, wenn man nur billig Nahrung isst oder nur teures, sondern wenn man eben so einen Mix macht. So.
Ja, richtig.
Bratwurst und Champagner. Ja, das ist, ist glaube ich, so, dass es diese bestimmten Sachen, kulinarischen Sachen gibt, die so auf die alle mal irgendwie einnehmen, aber das glaube ich auch, dieses Zusammenessen und Trinken nicht versöhnt, aber schon so einen Boden schafft, wo die Leute sich ein bisschen weniger schnell an die Gurgel gehen als sonst.
Es gab ja in dem Zusammenhang ja auch neulich die Laschet-Party.
Ja.
Könnte man ja vielleicht auch nochmal drüber kurz reden. So ein Moment, wo Merz und die Grünen in einem Raum und sie haben irgendwie miteinander gefeiert und eigentlich haben sie sich vorher nur angegiftet wochenlang. Ne? Ja. Das kriegen ja viele Leute im Kopf dann auch nicht zusammen. So, ne? Aber auch da war wahrscheinlich Alkohol im Spiel.
Schon auch, aber natürlich ist dieses Angiften auch teils eine Show. Also jetzt nicht im Sinne von Betrug oder Fälschung von wirklichen Ansichten, aber es ist eine extreme Zuspitzung auf die Unterschiede, um auch die Unterschiede rauszuarbeiten. Leute sagen ja auch sonst immer, die sind doch alle gleich. Und dass man sich trotzdem irgendwie respektiert und auch menschlich schätzt und dann auch durchaus nüchtern mal zusammen was trinkt und plaudert und sich gut versteht, das ist möglich. Also auch, also ich wüsste gar nicht, dass die jetzt verfeindet wären. Die haben halt Unterschiede. Und dass Laschet der Gastgeber war, das ist natürlich ein moderater CDU-Mann. Das ist jetzt kein Rechtsaußen innerhalb der CDU. Und dass Annalena Baerbock zum Beispiel da war, das haben dann manche Beobachter auch gleich schon wieder als so ein instrumentalisiertes Zusammensein gesehen, ne? So nach dem Motto, Laschet will dann doch noch irgendwie Außenminister werden und da was einfädeln oder er will auf so eine Reise mit, wo er halt reüssieren kann als Außenpolitiker. Also kann man verschieden deuten, aber fest steht schon, dass solche Veranstaltungen möglich sind, auch zwischen FDP und Grünen immer möglich waren. Auch zu schlimmsten Ampelkrachphasen, wo alle immer gesagt haben, die hassen sich und die können nicht miteinander und so. Das ist eine Zuspitzung, die eigentlich in der Realität und eine Zuspitzung, an der die Politiker auch nicht unschuldig sind, aber die dann mit der Realität gar nicht so viel zu tun hat.
Die Frage ist, ob sie sich damit so einen Gefallen tun, ne?
Ja.
Weil dieser Gap, der da entsteht, ja, der ist halt für viele nicht logisch nachzuvollziehen.
Genau, das haben ja auch dann viele kritisiert an der Laschet-Party, dass die haben es sozusagen als Signal gesehen, dass die CDUler dann doch irgendwie den Grünen auf den Leim gehen oder mit ihnen gemeinsame Sache machen. Und wenn man so tut, als sei im Prinzip alles, was der andere sagt, das finde ich, hat gerade die CDU im Wahlkampf sehr extrem gemacht, also Grüne geht gar nicht, wollen unser Land in den Ruin treiben und so, dann muss man wirklich aufpassen, wie das wirkt, wenn man sich dann mit denen zusammenstellt und was trinkt, so als wäre man doch arbeitsfähig zusammen.
Wir waren ja bei dem Thema, also kann das noch Konsens, kann Essen und Trinken noch Konsens in der Politik herstellen? Und vielleicht jetzt auch, wie ist es verloren gegangen? Du hast eben schon mal gesagt, ständige Beobachtung, Social Media, vielleicht auch, ja, das Glas Wasser ist so das neue Normal, ja, und eben nicht, oder, ne, oder eine Cola und eben nicht sofort automatisch der Wein, auch mehr Frauen in der Politik, ne? Und dann die Frage natürlich Orte. Also du hast eben das Nö erwähnt, aber es kennt eher irgendwie keiner. Also gibt es überhaupt dafür noch Orte im Regierungsviertel? Also die Steff in Bonner Zeiten, das war ja wirklich auch ein Treffpunkt, wo Politiker sich gefunden haben. In diesem Dorf natürlich auch. Ne? Oder ja, das Einstein unter den Linden so in den frühen 2000er Jahren war ja auch noch ein Politikertreff. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt noch ist. Also nee, wie nimmst du, gibt es diese Orte?
Also es gibt die in begrenzterem Maße noch. Also das Einstein ist, glaube ich, doch in erster Linie so ein Sehen und Gesehen werden Ding. Also da sind durchaus Politiker, aber nicht, weil sie clandestin mit anderen Politikern mal so was klären wollen, sondern weil sie gesehen werden wollen oder auch mancherweise wirklich ganz gerne gut essen und der Weg nicht weit ist. Aber die Politiker haben tatsächlich einfach viel weniger Zeit als früher, mal so eine Stunde irgendwo rumzusitzen. Also da machen die dann eher noch ein Interview oder lesen noch irgendwas durch oder posten was. Und also ein Ort, der wirklich sicher ist vor Social Media und der auch wirklich nah ist vom Bundestag, sowohl vom Reichstag als auch von den Bundestagsbüros, ist die Parlamentarische Gesellschaft. Das ist, da kommen wir aber auch jetzt nicht ohne, selbst wir Journalisten nicht ohne weiteres rein, da muss man von einem Abgeordneten eingeladen sein. Das heißt, die Abgeordneten sind unter sich.
Das ist ein geschützter Raum eigentlich.
Ist ein extrem geschützter Raum, also noch viel geschützter als, sagen wir mal, die Kantine des Bundestags, wo man ja auch zusammen, oder das Abgeordnetenrestaurant, wo auch nicht einfach irgendwelche Passanten reinkommen. Aber die Parlamentarische Gesellschaft ist nochmal eine Nummer geschützter. Zugleich, wenn man da ist, da sitzen halt dann Politiker mit ihren Gästen. Also mal ist es ein Journalist, mal ist es ein Lobbyist, mal ist es auch ein anderer Politiker. Aber es ist nicht, es gibt auch eine Bar, so eine Bierbar, aber es ist nicht so der Ort, wie du das jetzt über früher beschrieben hast. Und ich glaube, solche Orte gibt es tatsächlich nicht mehr so sehr, weil eben nicht genug Leute gleichzeitig Zeit haben und das Risiko eingehen beim Zusammenstehen, fotografiert oder gesehen zu werden.
Ja, das können wir auch noch, dieses ständige Fotografieren. Und also jeder hat eine Kamera, Videos, dabei eine gute Kamera. Mhm. Und es wird ja auch noch Kopfgeld bezahlt, ne, je nachdem.
Genau, Leserreporter und auch man will auch den eigenen Account irgendwie pushen, wenn man dann so ein Bild hat und auf X dann sagt hier irgendwie, der säuft jetzt schon wieder und in Gaza sterben die Kinder, jetzt mal zugespitzt. Da kann man natürlich immer billige Likes abholen.
Ich habe mir noch aufgeschrieben, so Erscheinungsformen, die wir nochmal zumindest berühren könnten. Also du hast eben schon Pressefrühstück bei der FDP genannt. Also was ist das für ein kulinarischer Rahmen, das Pressefrühstück? Gehst du da ungefrühstückt wirklich dann auch hin?
Ja.
Weil es so früh ist auch, ne?
Es geht. Es ist um 9 immer gewesen oder ist auch jetzt noch bei der FDP und der AfD so. Ich bin jetzt auch nicht der große Frühstücker sonst, aber ich will dann, also ich trinke zu Hause einen Kaffee, ein Glas Buttermilch, dann gehe ich los und dann trinke ich auf dem Pressefrühstück auch noch einen Kaffee und esse halt ein Mettbrötchen oder bislang immer ein Stück Rührei.
Du musst ja aber auch schreiben, oder?
Genau, ich schreibe und ich stelle Fragen und natürlich, also der Politiker Johannes Vogel zum Beispiel, der bei der FDP erster parlamentarischer Geschäftsführer war und sozusagen Gesprächspartner bei diesen Frühstücken, der hat in der Regel entweder so ein kleines Stück Rührei gegessen, während eine Frage gestellt wurde, reingeschaufelt, um dann, wenn die Antwort kommen musste, sofort wieder sprechfähig zu sein. Und seine Mitarbeiter haben immer erst nach dem Pressefrühstück dann gegessen, so wenn quasi alle weg waren, um dann also Ruhe zu haben. Also es ist sowohl für die Politiker als auch für die Journalisten, jedenfalls für mich, nicht in erster Linie ein Essen, sondern es ist ein Arbeitstreffen, wo man Fragen stellt, wo man sich vorbereitet auf die Sitzungswoche und wo man auch natürlich mitschreibt am Computer oder im Blog. Deswegen ist es so ein bisschen hektisch. Ich mag eigentlich lieber die Veranstaltung abends. Das sind dann eben nicht nur Empfänge oder Feste, sondern es sind auch Podiumsdiskussionen mit anschließendem Buffet oder es sind manchmal auch Hintergrundgespräche. Ja. Gibt es die verschiedenen oder Presse oder so Deutschlandreisen mit dem Ostbeauftragten. Da gibt es die wirklich ganz viele verschiedene Formate.
Ja, da du Buffet schon genannt hast, das warme Buffet. Mhm. Ich sehe sofort immer diese Edelstahl-Speisenbehälter mit diesen Brennpastenheizungen darunter. Das ist wahrscheinlich hier auch im politischen in Berlin der Standard, oder? Mhm. Gibt es da irgendwie richtig schöne, tolle Buffets?
Das ist schon der Standard. Also ein Hauptcaterer vom Bundestag ist ja Dussmann und die haben auch, also ich erinnere mich an ein Buffet, das war im Foyer des Bundestags und da gab es von Dussmann so ein Buffet, das war eher asiatisch inspiriert und das hatte auch viele kalte Sachen, also ein paar wenige warme, die müssen dann irgendwie auch in diesen Brennpastendingern sein, aber gab viele tolle Salate, kleine Spießchen, sowas gibt es schon auch.
Okay, gibt es den Konferenzkeks noch?
Ja, den Konferenzkeks gibt es noch, zu meinem Leidwesen wird er nicht ersetzt durch bessere Kekse. Aber in der Tat sieht man die auch überall.
Ja, die Waffel. So.
Die Waffel, das Röllchen. Mhm. Magst du sie?
Nee. Ich mag gute Konferenzkekse.
Ja, von Butterlindner gibt es ganz gute Mischungen auch. Okay. Also die haben wir hier im Haus, wenn wir Gäste haben. Und die finde ich in der Tat auch recht gut.
Und dann natürlich beim Bundespräsidenten.
Ja, oder mein Lieblingsplätzchen in der Schweizer Botschaft in der Vorweihnachtszeit. War ich auf einem Vortragsabend, da ging's, war Tag des Berges und schweizerische Botschafterin hat begrüßt, dann kam einer, glaube aus dem Umweltministerium, ein Staatssekretär und hat auch ein paar Worte an die Leute gerichtet und die hatten auch so ein Buffet, auch mit schweizerischen Spezialitäten, das war also, und übrigens einer der teuersten Weine, die ich jemals bei Politbuffets gesehen habe. Ich habe den mal gegoogelt dann anschließend, kostete so um die 30 Euro ein Schweizer Wein. Also schon.
Ist in der Schweiz, sage ich mal, Anfang des Mittelsegments.
Ja,
also ist
genau.
Jetzt für die Schweiz natürlich kurz über Discounter. Aber
das stimmt, aber wir als
das, was ausgeschenkt Berliner, wird, ist schon eher, also das hatte ich mir nämlich auch noch hier aufgeschrieben, der schlechte Wein.
Ja, genau. Also ich will noch kurz auf das Plätzchen zu sprechen kommen, denn das war wirklich, also wenn die Schweizer mithören, bitte backen Sie weiter diese herrlichen Plätzchen. Es waren so Kokosmakronen, die wirklich auf eine schweizerische Art, also waren viel knuspriger als unsere. Also es ist
und
auch
innen drin weich
und unten so schokolierend.
Oh, lecker.
Also es ist ein bisschen auch Landeskunde. Ne? Man fragt sich dann immer, wie machen die diese Dinger? Betty Bossi, das große Schweizer Kochimperium.
Ja. Und du bist ja auch Keksbäckerin.
Ich bin extreme Keksbäckerin.
Kanal entnommen und hast dich beschwert, dass du aufgrund von Arbeitsüberlastung, glaube ich, nur neun statt zehn Sorten dieses Jahr geschafft hast. So was sind so deine Klassiker? Was machst du an Plätzchen gerne oder viel?
Lebkuchen, also Elisenlebkuchen, Kokosmakronen, Vanillekipferl ist mein Signature-Plätzchen. Ansonsten variiere ich auch so ein bisschen, aber die müssen dabei sein.
Ja. Das ist ein schönes Thema, jetzt so bei 23 Grad.
Der Frühling kommt gerade. Ja, aber Kokosmakronen gibt es jetzt inzwischen auch ganzjährig.
Das stimmt und ich meine, ab September gibt es alles wieder.
Ne? Ja, absolut. Also und wer weiß, ob es mal einen Wettereinbruch gibt. Also bei unter 20 Grad backe ich sofort Vanillekipferl.
Ja,
geht gleich wieder los.
Sehr gut.
Schlechte Weine gibt es natürlich
schlechte Wein.
Viel. Also ich erinnere mich, ich gucke nicht immer nach, was kostet was, weil also Erstens ist das nicht mein Job oder finde ich auch ein bisschen anmaßen. Man trinkt da halt ein Glas mit und dann.
Aber merkst du das, dass der schlecht ist?
Also ja, schon. Ja. Ich hatte schon mal ein oder zwei, die wirklich, also entweder super lieblich waren, das mag ich schon wirklich überhaupt nicht, oder auch
alkoholisch.
Schnapsig, ja.
Schnapsig. So.
Und ich erinnere mich noch, am 6. oder 5. Januar war Dreikönigs-Lounge der FDP in Baden-Württemberg, also bei Stuttgart.
Also vor dem Dreikönigstreffen sozusagen.
Genau,
oder während des Dreikönigstreffens.
Genau, am Vorabend des Dreikönigstreffens, was wiederum der klassische Termin der FDP am Jahresbeginn ist, wo die sich so aufstellen für das Jahr, also viele reden und zusammen sein. Dieses Jahr im Januar war das Ticket plötzlich teurer geworden und also ich war dort zum ersten Mal gewesen, aber Kollegen erzählten mir das und der Wein war wirklich nicht gut. Also es war wirklich so eine Art Supermarktwein aus den untersten Fächern. Ich weiß gar nicht, wer dafür verantwortlich ist. Also ob das war die FDP in Baden-Württemberg, nicht die Bundes-FDP, aber da haben sich auch viele aus der FDP selbst so mokiert an dem Abend drüber und dann doch lieber Bier getrunken. Man musste halt sparen. Am Ende ist es auch nicht, ist es auch verständlich, dass wenn man jetzt irgendwie sagt, wir haben nicht viel Geld, wir müssen die Wahl irgendwie schaffen, die Leute saufen sich bei uns ins Delirium. Das machen ja viele auch Journalisten leider, dass die wirklich so richtig sich abschießen, dass wir dann da nicht den teuren Wein hinstellen. Ne? Also das verstehe ich irgendwie auch, aber das war eigentlich so eine der wenigen, die mir wirklich nicht geschmeckt hat.
Ja, ja. Jetzt sind wir schon bei diesem Thema Delirium, also riskantes Trinken. Ja, Trinken zur seelischen Entlastung hatten wir ja schon oder gegen die Erschöpfung nach dem 14-Stunden-Tag, gegen Frust, gegen Sorgen, vielleicht auch im Wahlkreis, ja, runterkommen nach 17 Terminen am Tag, allein im Berliner Apartment, ja, vielleicht fernab von der Familie, vom Wahlkreis, Verlockungen groß, ja, gibt's überall auch kostenlos, ne? Trotzdem kann man ja auch sagen, es gibt irgendwo einen politischen Benefit vom Trinken, wenn man zusammen trinkt. Mhm. Also wenn man anlassbezogen das macht. Ne?
Ja,
total. Und wer sich zuprostet, der streitet sich zumindest mal nicht in dem Moment.
Ja, also es gibt ja so Forschung zur Geschichte des Trinkens und auch des Prostens. Und in einem Buch habe ich gelesen, das Zuprosten sei eine Tradition oder das Anstoßen sei eine Tradition, die sich eingespielt habe, weil dann die Gläser zusammenklirren, der Wein aus dem einen Glas, aus deinem Glas in meins schwappt und umgekehrt und man so auch sicherstellt, dass niemand einem den Wein vergiftet hat. Also alle trinken im Prinzip tot. Ein bisschen von dem Wein des anderen mit und sind deswegen sicher, dass keiner dem anderen irgendwie was Schlimmes ins Glas gekippt hat. Mhm. Und das ist ja so ein bisschen symbolisch für das, was das Zusammentrinken dann ist. Ne? Man vertraut einander und man hat eine ganz gute Zeit zusammen und das kann man natürlich auch wirklich ohne Alkohol, aber wer immer mal ein Glas Wein trinkt, weiß, dass es dann doch oft ein bisschen schneller gelöst ist, also ne, und lockerer wird, als wenn man eben Wasser trinkt und dass doch manche Leute auch, die sehr angespannt sind, dann wirklich erst so richtig runterkommen und auch mal ein Du anbieten nach dem dritten Glas oder mal sagen, komm, jetzt machen wir das einfach, treffen wir uns morgen, so ein bisschen aus so einer Schnapslaune heraus, sich zu was verabreden, zu dem sie sich sonst nicht verabredet hätten.
Ja, wo man Wein trinkt, wird es auch lustig. Hast du das auch schon erlebt mit Politikern?
Ja, also eigentlich immer. Also die Politiker sind ja auch lustige Menschen, oft sogar überdurchschnittlich lustig im Vergleich zur Restbevölkerung. Ja, finde ich schon.
Wie kommt das?
Also ich glaube, wer nicht Humor hat und sich also so eine Distanz zu sich selbst manchmal oder zu dem, was man beruflich macht, der hält das gar nicht aus. Also es ist so von so vielen Rückschlägen und Niederlagen und Attacken begleitet. Also man muss eine hohe Resilienz haben. Auf der anderen Seite haben die auch eine hohe Ambition, sich keine Blöße zu geben. Deswegen merkt die Öffentlichkeit halt den Humor nicht. Ne? Also es heißt ja über Merkel und auch über Scholz und eigentlich über jeden, dass die privat und im Hintergrund so wahnsinnig lustig seien. Und der normale Deutsche kriegt es einfach nicht mit und fragt sich, warum jetzt schon wieder diese Floskeln und kann der nicht mal für uns lustig sein oder die. Also da wird es dann recht früh lustig, finde ich. Und viele Politiker sind auch sehr gute Erzähler und auch manche Politiker, die gar nichts trinken, sind sehr lustig. Also das lohnt sich schon, länger zu bleiben. Und viele Journalisten gehen ja auch oft dann nach einer Stunde von solchen Anlässen weg, auch weil sie selbst noch eine Runde laufen wollen oder die Kinder ins Bett bringen oder Fernsehen gucken oder noch was arbeiten. Und wenn man ein bisschen länger bleibt, hat man echt hohe Chancen, dass es lustig wird und auch erkenntnisreich. Ne? Also oft geht das ja zusammen. Also wenn die Stimmung gut wird, fallen die Hemmungen und dann werden die Leute lustig, aber sie werden eben auch auskunftsfreudig und erzählen auch manchmal einen mehr, als sie eigentlich gern erzählt hätten am nächsten Tag.
Ja. Gegen Ende dachte ich, versuche ich immer so eine Art Nutzwert noch rüberzubringen, nämlich dachte Genießeradressen im politischen Berlin. Also wo kann man im Regierungsviertel richtig gut essen und trinken? Gibt es irgendwo gutes Brot, gute Backwaren, leckeres Streetfood? Hast du so Adressen, wenn auch Leute irgendwie zu Besuch hier sind und sagen, jetzt habe ich mir Reichstag angeguckt, jetzt habe ich eigentlich Hunger, ich will aber nicht die Currywurst für 11 Euro an der Friedrichstraße essen.
Ja, klar. Also wer noch nie in Berlin war und zum ersten Mal im Regierungsviertel, dem würde ich schon sagen, geh mal auf ein Café ins Einstein unter den Linden, einfach um das mal gesehen zu haben und dann aber möglichst in den hinteren Teil. Also vorne sitzen die Touristen und die keine Ahnung haben und hinten, also da, wo die schönen Tische sind und die Kleiderhaken, da sitzen und ein bisschen gucken. Meistens kennt man dann schon noch immer irgendwen. Also Café Olé wird dort sehr schön serviert mit so einer kleinen Kanne Kaffee und einer kleinen Kanne Milch. Dann kann man sich das so selbst zusammengießen. Ja, also es ist halt auch ein bisschen
so österreichisch.
Österreichisch, genau. Ich gehe wahnsinnig gern zu Butter Lindner. Das ist so ein Unternehmen, das hat viele Filialen in Berlin, und aber gehobene Wurst, Käse, Backwaren-Geschichten, auch Wein, Snacks. Und da einfach ein belegtes Brötchen oder ein...
Das sind aber Brötchen.
Ja, das Klassische. Aber da gehen auch die Politiker hin und holen sich Brötchen. Also das ist so, die Brötchen sind so gut, dass auch die Politiker zum Beispiel in der Filiale Wilhelmstraße, da sieht man oft Abgeordnete und ihre Mitarbeiter in der Schlange.
Ist aber natürlich auch das wirklich Nächste dann unter Umständen.
Das ist oft das Nächste, aber sie könnten ja auch ins Abgeordnetenrestaurant oder in die Kantine. Ja. Da kommen jetzt die Hörer in der Regel nicht rein. Ansonsten war ich kürzlich mal in Paris-Moskau. Das ist auch eine interessante Adresse, so ein kleines Fachwerkhäuschen in so einem, direkt vorm Innenministerium. Und da sitzen dann auch viele Beamte aus dem Ministerium und reden so ganz leise, flüstern so clandestin. Es gibt ziemlich gutes Essen. Ist einfach ein interessanter Ort.
Haben die auch mittags auf?
Oder? Ja.
Ja. Okay, weil das
mittags.
War mir gar nicht klar.
Ich war mal mittags dort. Lunch, also mittags ist eigentlich besser als abends, glaube ich.
Ja, abends ist es, glaube ich, sehr tot. Und dann, also wenn man da einen Tisch hat, natürlich nicht, aber so drumherum auch. Ne?
Das ist genau. Und eine Lieblingsadresse habe ich auch noch, die würde ich Leuten empfehlen, die auch mal einen Ausflug nach Potsdam zum Beispiel machen, ins Barberini-Museum oder so. Der Landtag ist ja da direkt, also 5 Minuten zu Fuß vom Bahnhof. Und die Landtagskantine ist öffentlich. Also da kann jeder rein, mittags, die Uhrzeiten stehen auf der Internetseite und dann kann man da, hat man einen tollen Ausblick von der Dachterrasse, kann im Sommer auch richtig schön draußen essen und sieht die Abgeordneten, sieht, weiß nicht, der Ministerpräsident ist da wahrscheinlich nicht so oft, aber die Abgeordneten sitzen da so bankweise, also die AfD-Bank, die SPD-Bank, auch ein bisschen gemischt, aber da ist man so richtig unterm Politvolk dann.
Und was gibt's da?
Da gibt es, würde ich mal sagen, mittelmäßige Kantinenkost.
Ja.
Also eher wirklich, wie man sich das so vorstellt, Schnipo. So eine Kelle Spinat drauf, eine Kelle Rührei, Kartoffeln, Schnipo, genau, also Schnipo. Wirklich bodenständig.
Ja, fantastisch. Wir sind ausgestattet. Vielen Dank, liebe Friederike, für diesen Ausflug in
sehr
die
gerne.
Berliner Gesellschaftsschlemmerei, bei der wir ein Gläschen Gutedel getrunken haben aus Baden.
Deins ist noch halb voll, die hat es wohl nicht so geschmeckt.
Doch, sehr gut. Ich trinke auch gleich noch weiter. Der hat mir gut gefallen, ehrlich gesagt. Hatten wir auch noch nicht bei die letzte Flasche vom Hermann Dörflinger aus Mülheim. Hier als Nö Edition, ein Fläschle 2022. Vielen Dank auch dafür.
Gerne.
Ihr wollt mir Feedback mailen, Gäste vorschlagen oder mir eure letzten Flaschen zeigen? Sehr gerne. Auf meinem Instagram-Account clemens-hoffmann. Die genaue Adresse findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, erzählt es gerne weiter. Und ganz wichtig, abonniert den Podcast. Das war's für heute. Esst, trinkt und genießt und habt einfach eine tolle Zeit. Bis zur nächsten Folge.